Vielen Dank für das Lied, das uns auf die Predigt eingestimmt hat. Ich freue mich, dass ich hier die erste Predigt in diesem neuen Saal halten darf. Übrigens, seit meiner letzten Predigt am 5. Juli war ich hier nicht mehr im Gottesdienst. So schnell vergeht die Zeit. Und jetzt ist alles neu. Vieles ist neu. Und darüber freue ich mich. Es ging jetzt um die Wohnungen des Herrn, um die Wohnung Gottes mitten unter seinem Volk. Darum geht es auch in dem Predigttext, zumindest im Textzusammenhang. Ich möchte über Psalm 121, 1 bis 2 predigen. Ich werde die 6 Verse des Psalms lesen. Es ist sicher angebracht, auf jeden Fall interessant, wenn man zu Hause in Ruhe auch die Psalmen im Zusammenhang hier liest, zumindest von 120 bis 125, bilden meines Erachtens eine Einheit. Sie sind zusammenzulesen, sind Wallfahrtslieder. Eigentlich heißt wörtlich hinauf, Aufstieg, weil man ja nach Jerusalem hinaufsteigt, oder ja, damals auch ein Aufstieg zum Tempel Gottes. Darum geht's. Lese also Psalm 121, alle 6 Verse. Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schlummert noch schläft der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil, er wird dein Leben behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und Eingang behüten von nun an bis in Ewigkeit. Lasst uns kurz beten. Vater im Himmel, durch Jesus Christus danke ich dir für diesen Gottesdienst, für die Gemeinschaft mit den Gläubigen, mit den Geschwistern, für alle, die da sind heute Morgen. Danke, dass du uns lieb hast, dass wir hier so in Ruhe jetzt auf dein Wort hören dürfen. Segne uns, öffne du unsere Herzen. Amen. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Das Predigtthema mit folgender Gliederung. Erstens, Gott hilft im Umgang mit der Schuld und mit uns selbst. Und dann, er hilft in Anfechtungen und Kämpfen. Und drittens, er hilft in materiell leiblichen Bedürfnissen. Ja, wir freuen uns über den neuen Gemeindesaal. Wir freuen uns, dass wir hier Gottesdienste durchführen dürfen. So war es in Jerusalem, man freute sich über den Tempel. Man ist dort zusammengekommen, um Gott zu dienen, um zu opfern, um Gemeinschaft mit Gott und den Menschen zu haben. Aber diese Menschen waren gleichzeitig auch angefochtene Menschen. Sie schrien zu Gott um Hilfe. Solche Gebete finden wir in den Psalmen viele, dass Menschen, die angefochten sind, zu Gott um Hilfe schreien. Und vielleicht geht es auch dir und mir so, dass wir immer wieder zu Gott um Hilfe geschrien haben. Ja, und manchmal haben wir den Eindruck, hört er uns überhaupt? Hört er uns denn gar nicht? Und dann kommen ganz schwierige Zeiten und die Frage ist, wie geht's nun weiter? Und genau in solche Situationen hinein spricht hier der Psalmist, indem er sagt, woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der das ganze Universum gemacht hat. Ich bin in seinen Augen wertvoll und er wird sich um mich kümmern. Und wir wollen heute darüber nachdenken, was das für uns bedeutet. Erstens, Gott hilft im Umgang mit der Schuld und mit uns selbst. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, sagt hier der Psalmist. Warum zu den Bergen? Nein, da sind nicht die Schweizer Alpen gemeint, da sind die Berge Jerusalems gemeint, die Berge, die Jerusalem umgeben. Wir würden da vielleicht noch nicht so richtig von Bergen sprechen, aber in Israel sind das die Berge. Gehören zu den höchsten Bergen außer dem Hermongebirge, das ist einiges höher. Jerusalem liegt über 700 Meter über dem Meeresspiegel, der Ölberg etwa 780, einer der höchsten Gipfel hier östlich von Jerusalem. Und an diese Berge denkt der Pilger. Wenn er nun vom Jericho unterwegs ist nach Jerusalem, dann muss man eben sich das so vorstellen, dass Jericho 250 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Das Tote Meer sogar über 400 Meter heute unter dem Meeresspiegel. Und nun ist der Pilger unterwegs nach Jerusalem. Was sieht man zuerst, wenn man vom Osten kommt? Den Ölberg. Jerusalem liegt dann noch hinter dem Ölberg. Also man sieht den Ölberg und weiß, dass man jetzt sich Jerusalem nähert. An diese Berge denkt der Pilger und sagt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen und so weiß er, jetzt bin ich bald in Jerusalem angekommen. Ja, aber warum zu den Bergen? Nun, man könnte meinen, er würde die Hilfe von den Bergen erwarten. Nein, er hebt sich auf seine Augen auf zu den Bergen in Richtung Jerusalem, weil er weiß, Gott hat gesagt, dort will ich mir einen Ort auserwählen, dort will ich meinen Namen wohnen lassen. Dort soll man mir eine Wohnung bauen. Nicht, dass Gott das nötig hätte, dass man ihm eine Wohnung bauen würde. Er wohnt im Himmel, er thront im Weltall. Er ist viel zu groß, als dass man ihm eine irdische Wohnung bauen könnte, die ihn aufnehmen könnte, die ihn fassen könnte. Nein, aber das Volk braucht es. Das Volk Israel hat es nötig zu wissen, hier ist ein Ort, wo Gott seinen Namen niedergelegt hat, wo Gott mitten unter uns wohnt, wo wir mit Gott Gemeinschaft haben können, wo wir Gott anbeten können, wo wir ihm danken können, wo wir ihm opfern können. Von diesem Gott erwartete der Pilger seine Hilfe. Im Psalm 20, Vers 3 lesen wir, er sende dir Hilfe aus dem Heiligtum, aus dem Tempel von Jerusalem, von Zion, von Jerusalem aus unterstütze er dich. Und deswegen bittet der Pilger hier im Psalm 122, Vers 6, Friede für Jerusalem. Dorthin pilgert man in der Gruppe, um den Namen des Herrn anzubieten. Aber der Psalmist sagt dann gleichzeitig im nächsten Psalm, er thront im Himmel. Im übernächsten Psalm ist es, glaube ich, 123, Vers 1, ich hebe meine Augen auf zu dem, der du im Himmel thronst. Die Throne oder der Thron Davids in Jerusalem weist auf den Himmel hin, dort, wo Gott König ist. Nun stellt sich aber die Frage, ja, wie kann der Mensch mit Gott Gemeinschaft haben? Der schwache, der sündige Mensch. Auch dem Pilger damals war es bewusst, dass er kein vollkommener Mensch ist. Es war ihm bewusst, dass er nicht einfach von sich aus Gemeinschaft mit Gott haben kann, sondern er wusste, auf Gottes Gnade ist er angewiesen. Wir lesen das im Psalm 79, Vers 9, wo wir lesen, hilf uns Gott unseres Heils um der Ehre deines Namens willen, rette uns und vergib uns unsere Sünden um deines Namens willen. Oder Psalm 44, Vers 27, stehe auf und zu Hilfe, erlöse uns um deiner Gnade willen. Gottes Name steht für Gottes Wesen und Gottes Wesen ist seine Gnade, seine Liebe, seine Gerechtigkeit. Er offenbart seine Gnade, indem er Sünden vergibt. Der Pilger geht also nach Jerusalem, er will dort opfern, er will Gott um Vergebung bitten. Das ist mal die Grundlage für diese Gemeinschaft mit Gott. dass er Gott um Vergebung bittet. Im Alten Testament war vor allem bestimmt, dass einmal im Jahr der Hohepriester ins Allerheiligste des Tempels gehen sollte oder zuerst die Stiftshütte, um dort zu opfern. Und Gott sagt, dort will ich mit dir Gemeinschaft haben. Wo der Mensch durch das Opfer Sündenvergebung empfängt. Nun stellt sich aber die Frage, ja, kann denn ein Tier an meiner Stelle sterben? Genügt das vor Gott, dass ein Tier sein Leben hingibt und ich bin befreit? Nein, das war nicht so gedacht, sondern vielmehr sollte dieses Tier auf ein Opfer hinweisen, nämlich von dem Johannes der Täufer sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt wegnimmt. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und schon Jesaja 53 verheißt, dass kommen dieses, ja, Gottes Sohnes, der sein Leben hingeben wird. So ist Jesus gestorben und durch ihn allein kann es wahre Vergebung geben. Es ist ganz interessant, das hebräische Wort helfen bedeutet ursprünglich so viel wie von Schuld freisprechen. Und wir sehen hier schon, wie die Hilfe Gottes ganz eng damit zusammenhängt, dass Gott uns befreit von der Schuld. Zuerst hilft Gott uns, indem er unsere Schuld wegnimmt, unsere Sünden wegnimmt. Und der Pilger sagt damit auch, ich will die Sünden hinter mir lassen. So lesen wir im Psalm 120, Vers 6, lange hatte ich meine Seele bei denen, hat meine Seele bei denen gewohnt, die den Frieden hassen. Und in den ersten zwei Versen von Psalm 120, zu dem Herrn rief ich in meiner Not, und er hörte mich, der Herr, Herr, rette meine Seele vor den Lügenlippen, vor falscher Zunge. Das ist also die Grundlage, dass man sagt, ich war bei denen, die Gott hassten, die Gottes Wort hassten, aber nun will ich mich abwenden, will zu Gott kommen, will ihn um Vergebung bitten, möchte mit ihm Gemeinschaft haben. Vielleicht geht's dir ähnlich. Das sagt ja, ich habe keinen inneren Frieden. Wie geht das? Nun, Psalm 70, Vers 6 lesen wir, ich aber bin elend und arm, Gott, eile mir zu helfen. Meine Hilfe und mein Retter bist du, Herr, zögere nicht. Wenn wir so zu Gott bitten, Herr, eile mir zu helfen, da wird Gott sicher nicht zögern. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist dafür am Kreuz gestorben. Und durch ihn erhalten wir Vergebung der Sünden. Und wir werden Kinder Gottes. Das sagt uns das Neue Testament in der Bibel, Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber, Jesus Christus, aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glaubten. Wenn wir nun so Kinder Gottes geworden sind durch den Glauben an Jesus Christus, dann sind wir noch nicht im Himmel. Dann gibt's Anfechtungen, Kämpfe. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Er hilft in Anfechtungen und Kämpfen. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. So bekennt hier der Pilger, der unterwegs ist nach Jerusalem. Der Israelit, der ruft hier in dem Psalmen immer wieder um Hilfe, weil er von vielen Seiten Anfechtungen und Anfeindungen erlebt. Aber sie waren immer wieder geneigt, auf Menschen zu vertrauen, sich an Menschen zu wenden. Die Juden waren geneigt, weder Ägypten zu vertrauen oder Babylonien oder Syrien. Da eine mächtige Nation, ein mächtiger König kommt und droht und so weiter. Und dann geht man in die Knie und sagt, ja, und da kommt ein anderes Volk und sagt, könntest du mir helfen und so weiter, statt auf Gott zu vertrauen. So lesen wir auch in Jeremia 10, ab Vers 10 bis 16. Jeremia 10, lese Vers 10, 11 und 15, 16. Aber der Herr ist in Wahrheit Gott. Das heißt, der Herr, Jahwe, der Gott Israels, der Himmel und Erde gemacht hat, er ist der einzige wahre Gott. Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Vor seinem Grimm erbebt die Erde und seinen Zorn können die Nationen nicht ertragen. So sollt ihr zu ihnen sagen, die Götter, die den Himmel und die Erde nicht gemacht haben, die werden von der Erde und unter diesem Himmel verschwinden. Und das Vers 15 und 16, denn Lüge sind seine gegossenen Bilder. Leben haben sie nicht, Nichtigkeiten sind sie, ein Werk zum Gespött. Zur Zeit ihrer Heimsuchung sind sie verloren. Jakobs Anteil, das ist der Gott Israels, der Gott des Himmels, aber ist nicht wie diese, denn er, der Herr, ist es, der das All gebildet hat, und Israel ist der Stamm seines Erbteils. Herr der Herrscher ist sein Name. In Jeremia 37, Vers 20 finden wir die Ergänzung, nun Herr, unser Gott, rette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du allein der Herr bist. Darum geht's, dass die Nationen erkennen sollen, die Israeliten vertrauen auf den Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der einzig wahre Gott ist. Dort allein findet er seine Hilfe. Wenn wir nun weiterlesen, Psalmen, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, Psalm 122, da lesen wir weiter in den ersten Versen. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, wir gehen zum Haus des Herrn. Also er ist kein Einzelgänger, sondern er will Gemeinschaft haben. Er will mit anderen zusammen Gott anbeten und mit anderen Gemeinschaft haben. Unsere Füße, lesen wir dann weiter, standen in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, die du aufgebaut bist, als eine fest in sich geschlossene Stadt, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, ein Mannzeichen für Israel, um den Namen des Herrn zu preisen, zu verherrlichen. Weiter erbietet Heil für Jerusalem, Ruhe sollen sie haben, die dich lieben. Und am Schluss, wegen meiner Brüder und meiner Freunde will ich sagen, Heil sei in dir, wegen des Hauses des Herrn und des Gottes will ich dein Bestes suchen. Und dann Psalm 123, zu dir hebe ich meine Augen auf, der du im Himmel thronst. Und dann der letzten Vers von Psalm 124, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann noch die ersten zwei Verse vom Psalm 125, die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion. Zion, das ist eigentlich die Davidstadt, dann aber Jerusalem, der Berg Zion, der nicht wankt, der ewig bleibt, Jerusalem, Berge sind rings um es her, so ist der Herr rings um sein Volk von nun an bis in Ewigkeit. Der Pilger ist in Jerusalem angekommen, seine Füße in die Tore gesetzt und ist jetzt da in Jerusalem, sieht die Berge rundherum und schaut dann auf zum Himmel. Sagt, der Gott des Himmels, der hier sein Haus hat bauen lassen, um hier unter uns zu wohnen, von ihm kommt meine Hilfe. Und wie die Berge hier Jerusalem umgeben, und oft waren diese Berge ein Schutz für Jerusalem, so umgibt der Herr mich. Mitten in meinen Kämpfen, in meinen Anfechtungen. Und gleichzeitig ist ihm auch die Gemeinschaft wichtig, die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Ja, wie geht's uns in Anfechtungen? Dürfen auch wir sagen, ja, wie die Berge Jerusalem umgeben, so ist der Herr um mich herum. Jesus Christus, der Satan und Sünde am Kreuz von Golgatha besiegt hat, durch seine Auferstehung versiegelt hat, er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und gleichzeitig ist noch ein anderer Aspekt wichtig, dass wir nicht nur Einzelgänger sind, sondern dass wir die Gemeinschaft der Gläubigen suchen. Und Jesus sagt, es kommt die Zeit, da werden sie nicht nur hier auf dem Gerizim und in Jerusalem anbeten, sondern da werden sie überall, auf der ganzen Welt mich anbeten, werden sie überall Gott anbeten, im Geist und in der Wahrheit. Können wir nachlesen, Johannes 4, 22 bis 24. Da ging es um die Frage, welches ist der richtige Ort, Samaria, Gerizim oder Jerusalem? ist überall. Die Gemeinde ist heute der Ort, wo Gott wohnt, durch seinen Heiligen Geist. Wir dürfen seine Gemeinde sein. Und es ist wichtig, dass wir ein geistliches Zuhause haben, dass wir gemeinsam Gott anbeten, dass wir auch einander unterstützen und auf diesem Weg hin zum Himmel. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir verbindlich in einer Gemeinde dabei sind. Dass wir nicht von einer Gemeinde zur anderen springen und uns überall die Rosinen rauspicken. Es ist ja schön, wenn wir auch mal in andere Gemeinden gehen. Nichts dagegen, im Gegenteil. Soll immer mal auch über den Tellerrand schauen. Aber wir verlieren unser geistliches Zuhause, wenn wir nur von einer Gemeinde zur anderen springen und überall uns versuchen, die Leckerbissen herauszupicken. Es ist wichtig, dass die Gemeinde für uns wie eine Schutzmauer ist. Wie Jerusalem. Die Gemeinschaft der Gläubigen. Und das besonders auch in schwierigen Zeiten. So lesen wir denn auch im Hebräer 10, Vers 25, dass man nicht vernachlässigen soll, die Gemeinschaft der Gläubigen oder die Versammlungen, und das umso mehr, wenn sich der Tag der Wiederkunft Jesu naht. Aber es wäre falsch, wenn wir unsere Hilfe jetzt primär von Menschen erwarten würden. Menschen enttäuschen, auch Glaubensgeschwister enttäuschen. Und deswegen ist wichtig, dass wir primär lernen, von Gott unsere Hilfe zu erwarten. Und da gibt es durchaus auch Zeiten der Einsamkeit, die heilbringend sein können. Nur lernt unsere Zeit das, damit umzugehen. Das ist die andere Frage. Unsere Zeit der Smartphones, des Internets und so weiter, unsere Zeit, wo alles hektisch so und her gehen muss, wo wir über unser Smartphone mit der ganzen Welt verbunden sind. Aber wir haben es zwar mit den Selfies gehört, man ist doch schlussendlich sehr stark mit sich selbst beschäftigt. Und man vernachlässigt die Gemeinschaft mit dem Gegenüber. Und dann heiratet man. Und da hat man nicht gelernt, mit zwischenmenschlichen Problemen umzugehen. Über Smartphone kann man keine Ehe führen. Ich sehe so Eheleute, die unterwegs sind mit Fahrrädern und jeder mit seinem Handy da spielend und so weiter. Oder da am Rhein Mädchengruppe sitzen und alle spielen mit ihrem Smartphone. So hat man Gemeinschaft. Nur eine Ehe kann man ganz sicher so nicht führen. Das geht nicht. Und es ist wichtig, dass wir lernen, mit den Problemen des Lebens fertig zu werden. Der Prediger sagt, Prediger 3, es gibt eine Zeit zum Lachen und Tanzen, aber auch zum Weinen und Klagen. Es gibt eine Zeit zum Reden und eine Zeit zum Schweigen. Das ist alles nötig. Lernen wir auch zu schweigen vor Gott. Stille Zeit zu haben. Einfach mal Zeit, wo Gott zu uns reden kann. Das wird heilsam sein. Und wir werden auch neu lernen, mit den Problemen des Lebens in der Gemeinschaft umzugehen. Da läuft nicht immer alles einfach so glatt in der Gemeinschaft, auch nicht unter Gläubigen, auch nicht, wenn mein Ehepartner oder meine Ehepartner Christ oder Christen ist. Da gibt es Schwierigkeiten. Und umso wichtiger ist, dass man lernt, damit umzugehen. Gott hilft aber auch mit den materiell-leiblichen Bedürfnissen. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn mein Gott Himmel und Erde, das Weltall gemacht hat, und wir wissen ja heute einiges über das Weltall, noch lang nicht alles, ganz sicher nicht, zumindest ich nicht, aber wir wissen einiges und können ja nur staunen über das Weltall. Wenn dieser Gott das alles gemacht hat, dann hat er auch mich gemacht. Und wenn er mich gemacht hat, dann kennt er mich wie sonst niemand. Und da weiß er auch ganz genau, was meine Bedürfnisse sind. Er weiß, dass meine Bedürfnisse vielseitig sind. Bedürfnis nach Wohnung, nach Kleider, Essen, Gesundheit, mit den täglichen Herausforderungen umzugehen und so weiter. Und vor allem auch das Bedürfnis nach Liebe und Wertschätzung. Die Bedürfnisse, geliebt zu werden und wertvoll zu sein, sind für uns sicher grundlegend. Und es ist offenbar so, dass bei Frauen das Bedürfnis, geliebt zu werden, oft stärker vorhanden ist. Bei Männern ist dann wichtiger. Ist natürlich auch gut, wenn man geliebt wird, aber sie möchten gerne etwas leisten, einen Wert haben. Und deswegen müssen sie immer so ein bisschen pochen über das, was sie so leisten. Und sind so fast mit ihrem Büro verheiratet manchmal. Was Frauen dann weniger verstehen, weil sie eher beziehungsorientiert sind. Und dann kann es eben auch schnell Missverständnisse geben. Auch in der Beziehung. Eine Frau sucht auch in der Sexualität primär die Liebe. Paulus sagt, die Männer sollen die Frauen lieben. Er sagt nicht eigentlich direkt, dass Frauen Männer lieben sollen, nur indirekt, indem er sagt, die älteren Frauen sollen die jüngeren Frauen lehren, ihre Männer zu lieben, immerhin. Aber die Männer sollen die Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Es ist wichtig, dass wir einander helfen, mit den Bedürfnissen umzugehen. Aber es ist grundlegend, dass wir wissen, unsere tiefsten Bedürfnisse kann nur Gott stillen. Wenn ich von Menschen zu viel erwarte, werde ich enttäuscht. Wenn ich denke, mein Ehepartner, der kann mir das Bedürfnis, dass ich geliebt werde, kann das wirklich stillen, werde ich enttäuscht. Das tiefste Bedürfnis kann nur Gott in Jesus Christus erfüllen. Und ich weiß, Gott hat mich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass Jesus für mich starb. Paulus sagt, als wir noch Feinde waren, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr weiß ich, dass ich jetzt als geliebtes Kind Gottes geliebt bin von meinem himmlischen Vater. Und weil Gott mich geschaffen hat und Jesus Christus hingegeben hat für mich, weiß ich, dass ich wertvoll bin, so wie ich bin. Nicht so wie der andere ist, sondern so wie ich bin, wie Gott mich gewollt hat. Wenn wir das wissen, dann können wir auch besser, dann werden wir besser in der Lage sein, das weiterzugeben, was Gott uns geschenkt hat. Wenn du jung bist, noch allein bist, dann kennt Gott deine Bedürfnisse, in eine erfüllende Partnerschaft und Ehe einzugehen. Meistens ist das so. Gott weiß das. Und er wird auch dir eine Hilfe sein. Er wird für dich sorgen. Du kannst ihm ganz vertrauen. Auch wenn man manchmal ein bisschen warten muss. Gott weiß auf jeden Fall am besten, was du wirklich brauchst. Wenn du älter bist, kennt Gott deine Sorge um die Gesundheit, um die Einsamkeit, wenn der Partner gestorben ist. Auch um das Bedürfnis, möglichst ohne Schmerzen älter zu werden. Gott kennt diese Bedürfnisse, aber er hat nicht versprochen, alle unsere Wünsche zu erfüllen. Das ist was anderes. Und trotzdem, Gott kennt die Bedürfnisse und er wird für uns sorgen. Jesus sagt sogar, jedes Haar auf dem Kopf hat er gezählt. Und es fällt keines runter, das Gott nicht weiß. Wenn wir wenig Haare haben, wissen wir, Gott hat schon sehr oft an uns gedacht. Ja, das ist die eine Logik davon. Aber auch wenn wir viele Haare haben, wissen wir, Gott denkt an uns. Er hat die alle gezählt. Er weiß ganz genau, wie viele da sind. Und dann wissen wir, Gott kümmert sich auch um die Kleinigkeiten in unserem Leben. Wir dürfen bei ihm jede Sorge loswerden. Im Psalm 41, Vers 10, lesen wir, Gott sagt zu Israel in einer schwierigen Zeit, auch nach dem Gericht Gottes über Israel, Und das sagt er sicher auch zu uns durch Jesus Christus. Psalm 41, Vers 10, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er hilft im Umgang mit der Schuld, indem er Jesus Christus für uns sterben ließ, seinen eigenen Sohn. So dürfen wir durch Jesus Frieden mit Gott haben, Sündenvergebung, ewiges Leben. Er hilft in Anfechtungen und Kämpfen. Jesus hat Satan und Sünde besiegt. Er ist auferstanden vom Tod. Er lebt. Er wird wiederkommen. Er wird auch mit unseren Schwierigkeiten fertig werden. Aber er hilft auch in unseren materiell leiblichen Bedürfnissen. Er ist unser Schöpfer. Er hat uns geschaffen mit Bedürfnissen, auch der Beziehung. Gott hat uns nicht einfach so geschaffen, dass jeder für sich lebt, individuell und keine Bedürfnisse hat, die, ja, mein Gott und ich, wir wandern hier zusammen. Das ist ganz schön. Aber nicht nach dem Motto, all die anderen sind für mich unwichtig. Auch die Gemeinde. Sondern die Gemeinde ist ein wichtiger Ort, wo wir uns gegenseitig helfen, wo wir uns gegenseitig unterstützen, lieben, schätzen, unterstützen. Aber wir dürfen wissen und wir sollen wissen, die tiefsten Bedürfnisse kann nur Gott stillen. Durch Jesus Christus. Und das will er tun. Die Gewissheit, ich bin geliebt, ich bin wertvoll und er hat für mich einen Plan und er wird auch in schwierigen Zeiten da sein, wird mich durchtragen, wird mir helfen, wird mir beistehen. Gott möge uns Gnade schenken, dass dieser Ort hier immer wieder ein Ort sein kann, wo wir auftanken können, wo wir dann gestärkt in den Alltag gehen können, um wirklich diese Hilfe Gottes zu erleben. Amen. Wir beten. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass deine Füße wanken. Wir dürfen beschützt werden beim Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Ja, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Ich danke dir, himmlischer Vater, von ganzem Herzen für diese Gewissheit. Und so bitte ich dich, dass du uns darin bestärkst, dass wir immer mehr unsere Augen aufheben zu dir, in der Gewissheit, du bist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Amen.